Freitag 22.
Aha!
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 Mehr Geld für die Armee. Schweizer Sicherheitspolitik. Das Undenkbare ist denkbar geworden. Amherd plant Sicherheitspolitik neu. Armeebasis fühlt sich übergangen. Militär muss das Land wieder verteidigen können. Armee muss das Steuer herumreißen. Mit diesen Schlagzeilen aus den letzten Monaten begrüße ich Sie herzlich zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Unser Thema heute ist Sicherheit und die Rolle der Armee. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Matthias Müller, Berufsoffizier und tätig im Stab vom Chef der Armee. Was kann die Schweiz im Ernstfall ohne Zusammenarbeit mit den Nachbarländern überhaupt ausrichten?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Und es ist natürlich schon so, wenn jetzt bei einer Landesverteidigung über längere Zeit wäre heute definitiv nicht möglich ganz allein. Aber was ein Land und die Schweiz muss in der Lage sein können, während einer gewissen Zeit mal können, selbstständig zu verteidigen. Und dass aber eine Kooperation mittel- bis langfristig noch nötig ist, das ist es so. Also wir können nicht uns allein, außer wir gehen wieder zurück ins Redwi und probieren noch Berge zu verteidigen. Also Kooperation ist notwendig. Jetzt, wenn wir aber zum Teil sagen mit Leuten, ja, aber dann braucht es unsere Armee gar nicht, wir sind ja eh abhängig vom Ausland. Jetzt ist es einfach so, wir können nur kooperieren mit Nachbarländern oder anderen Ländern, wenn wir auch etwas mit an den Tisch bringen. Und wenn wir ins Picknick gehen und wir kommen ohne etwas und profitieren nur von den anderen, weil die anderen uns nicht dabei. Also wir müssen in der Lage sein, etwas können zu bringen, damit wir interessant sind für unsere Nachbarländer. Die sind nicht bereit. Also ist der Ausdruck gefallen, die Schweiz wird zu einem Donut, also sie zum Loch vom Donut und rundum ist der Verteidigungsgürtel. Oder? Und das passt natürlich denen auch nicht. Also wir müssen etwas mitbringen, wir müssen auch fähig sein, können etwas zu leisten. Aber ich bin auch der Meinung, wir müssen in der Lage sein, zu kooperieren.
Was bringt die Schweiz mit?
Was die Schweiz mitbringt? Ja, wir haben momentan, ich würde sagen, die Ausbildung, die wir haben, die ist eigentlich relativ gut. Aber wir haben nicht mehr, wie ich vorher gesagt habe, wir müssen jetzt die Verteidigungsfähigkeit wieder besser trainieren. Was wir auch mitbringen, ist ein grosses Wissen. Oder? Wir haben, wie es vorher betont, eine Milizarmee. Im Gegensatz zu einer Berufsarmee bringen wir, unsere Soldaten einen viel grösseren Wissensrucksack. In den Ländern, wo man eine Berufsarmee hat, dort sind Soldaten, Aber bei uns bringen sie das zivile Wissen mit. Also wir sind, behaupte ich, die agilste Armee, die es wahrscheinlich gibt auf dieser Welt, weil bei uns die Soldaten genau das Wissen noch mitbringen vom Zivilen. Und das merkt man auch in den Wiederholungskursen. Also, da hat er nie ein Problem, irgendein technisches Problem. Das wird gelöst. Und dort haben wir eine Riesenstärke. Und ich denke, wenn wir gut ausgerüstet sind und wir genug Material haben, dann sind wir definitiv auch ein guter Partner. Und wir haben guten Ruf, international. Weil, also im Bereich Führung, Decision-Making, wir sind gut ausgebildet. Aber wir sind, wie gesagt, nicht so gut ausgerüstet.
Wie schätzt Sie das ein? Keine Frage, nämlich jetzt eine Woche, einen Monat, vielleicht zwei. Also wir sehen ja jetzt die Kriege, die ja auch jetzt laufen, die uns so nahe sind. Das ist ja durchaus, der Zeitfaktor spielt ja dort eine grosse Rolle.
Ja.
Wie lange halten wir so etwas durch?
Es kommt natürlich jetzt auch auf die Art des Angriffs an. Oder wie gross so ein Angriff wäre. Ich denke, das ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, aber ich würde behaupten, so zwischen, je nach, wenn jetzt, also wenn ein grosser Angriff, jetzt so wie das in die Russen gemacht haben, behaupte ich, wären wir etwa 2-3 Wochen in der Lage. Und dann müsste die Kooperation kommen oder sonst, ja. Mhm. Also zum heutigen Zeitpunkt. Zum heutigen Zeitpunkt muss man sagen, uns fehlt, wie gesagt, wir haben nicht genug Material und wir haben längstens nicht genug Munition. Mhm. Also man sieht, das ist enorm. Also in der Ukraine, was Munition braucht, das ist so eine Lessons learned. Das ist Wahnsinn. Oder was dort für Munition braucht, wird täglich. Und wir haben definitiv nicht genug Munition.
Jetzt ist ja das alles, was wir jetzt diskutieren, ist Verteidigung oder ist Sicherheit aufrechterhalten durch massive militärische Mittel, also Waffen, Kampf, Verteidigung. Und bisher haben wir ja Verteidigung vor allem durch Verträge, durch miteinander reden, durch Abkommen probiert aufrechtzuerhalten. Wenn Sie jetzt die beiden Sicherheitskonzeptionen anschauen, was schauen Sie als Pro oder als was sind die Schwächen und Stärken von diesen beiden Sicherheitsverständnissen?
Also ich glaube nicht, dass es grosse unterschiedliche Sicherheitsverständnisse sind. Es ist wie Clausewitz sagt, oder? Also Krieg ist nichts anderes als die Weiterführung von Politik mit anderen Mitteln. Und wenn Politik versagt und Diplomatie versagt, dann landet es am Schluss nachher, dann wird es gewalttätig. Und man darf auf keinen Fall die eine oder die andere Seite gegeneinander ausspielen. Es braucht beide. Und natürlich das Ziel muss sein, dass die Armee gar nie eingesetzt muss werden. Das muss das Ziel sein. Aber wenn ihr heute in Russland schaut, ich glaube, da hätte man noch lange können verhandeln. Es funktioniert nicht. Aber man muss verhandeln. Diplomatie ist sehr wichtig. Man muss möglichst so Voraussetzungen schaffen, dass es keinen Krieg gibt. Aber in letzter Konsequenz ist es immer auch möglich, dass es eben trotzdem einen Krieg gibt. Das ist genau das Gleiche, wie wenn wir schauen auch, dass unsere probieren alle Voraussetzungen zu schaffen, dass wir keinen Häuserbrand haben. Und trotzdem würden wir die Feuerwehr nicht abschaffen, obwohl wir immer besser werden. Und trotzdem brauchen wir sie und hoffen natürlich, dass wir sie nie brauchen. Und so ist es auch mit der Armee.
Sie haben ja vorher ein paar Vorteile von der Milizarmee geschildert, die auch international oder also europäische Zusammenarbeit könnte wirken. Was sind eigentlich Nachteile von einer Milizarmee?
Ja, also ich sehe keine. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre froh, wenn jedes Land auf dieser Welt ein System hätte wie die Schweiz mit einer Bürger- und Bürgerarmee, die sich auf Landesverteidigung konzentriert. Und wenn man sich das mal überlegt, wenn alle Länder hätten eine Armee wie wir, ein System wie wir, gäbe es keinen Krieg auf dieser Welt.
Und warum?
Weil wir gar nicht dürfen angreifen, weil wir nur verteidigen. Und eine Milizarmee kann nicht missbraucht werden durch eine Regierung. Die Idee ist ja grundsätzlich, dass wir der Bürger ist Soldat, aber er ist nur Soldat, wenn es ihn braucht. Und es braucht ihn nur, wenn es zum Verteidigungsfall kommt. Andere Regierungen, bei uns, stell dir mal vor, die Schweiz würde sagen, so, jetzt gehen wir ein bisschen irgendwo, setzen wir unsere Soldaten irgendwo auf dieser Welt ein, weil wir finden, das ist jetzt nötig. Ja, habt ihr das Gefühl, die Leute würden da mitmachen? Ja, da würden die Leute sagen, da gehen wir einfach nicht. Oder weil wir eine Bürgerarmee haben. Der Souverän ist bei uns, das ist der Souverän, und der Souverän ist auch der das letzte, als ultimative Machtinstrument hat, nämlich die Gewaltanwendung. Und das ist viel besser, als wenn das in der Hand von einem Staat ist, von wenigen, also von einer Regierung. Mhm. Also das soll in der Hand von den Menschen sein, von den Bürgerinnen und Bürgern. Und die sind nur Soldat, wenn es nötig ist, und sonst sind sie Bürger.
Das führt ja auch zur Frage, die ich auch mit Kollegen oder Kolleginnen schon diskutiert habe. Würden denn die Schweizer so kämpfen wie die Ukrainer?
Ja, das ist natürlich eine hypothetische Frage. Ja. Ich denke es schon. Die Situation ändert natürlich schon, wenn man dann plötzlich angegriffen wird. Und man kämpft sicher ganz anders, wenn man sein eigenes Territorium, seine eigene Familie, das von verteidigt, ist sicher ganz etwas anderes. Oder? Mhm. Und ich glaube, da wäre die Motivation schon da. Und ich glaube an die Schweizerinnen und Schweizer in diesem Zusammenhang, ich glaube auch, dass wir vernünftig wären in dieser Art und Weise. Ich habe das Gefühl, der Schweizer ist so, er würde so stark kämpfen wie nötig und so wenig wie möglich.
Ja. Und wenn Sie jetzt wenn man die Sicherheitsfrage nimmt, die Rolle von der Armee, die Rolle von der Bevölkerung drin nimmt, jetzt haben wir aber zu wenig Leute. Wie können wir das angehen?
Ja, also gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine ist wäre die einfachste, oder? Wo man einfach sagt, ja, man tut den Armeebestand erhöhen und man tut den Armeebestand verringern. Also den kann man relativ einfach erhöhen, indem man einfach sagt, man bleibt länger dienstpflichtig. Also früher ist man so bis 50 im Militärdienst geleistet, noch Landsturm und wie das alles geheissen hat. Heute ist man mit 32. Nach 6 Wiederholungskürzen ist man fertig, sozusagen. Also, und dann ist man noch ein bisschen in der Reserve. Aber so mit 32 ist man eigentlich draussen. Also wir haben heute 30, 40-jährige Menschen, die eigentlich noch fit sind und alles, die nicht mehr dürfen, Militärdienst leisten. Also das könnte man relativ einfach machen, indem man sagt, wir machen einfach Dienst. 2 WK mehr, 2 Wiederholungskürze mehr anhängen. Das ist die eine Variante. Dann gäbe es die Variante, wo man sagt, ja, man schaut mit dem Zivildienst, schauen, ob man da gleich nicht wieder ein bisschen gerechter würde werden, also die Wertgerechtigkeit vielleicht wieder würde herstellen zwischen Zivildienst und Militärdienst, wo heute nicht gegeben ist. Heute ist. Darum haben wir auch pro Jahr rund 6 bis 7'000, die in den Zivildienst gehen. Und die dritte, und das ist sowieso, das muss man, und ich glaube, das kommt jetzt auch wieder mehr, aber dass den Leuten eben auch der Sinn, die Sinnhaftigkeit erklärt. Warum braucht es, warum haben wir eine Armee? Warum haben wir eine Armee, wie wir sie eben haben? Und ich glaube, wenn die Leute wenn die Menschen begreifen, das Warum begreifen, dann sind sie auch bereit, das zu machen. Und wenn sie auch einsehen, dass das wahrscheinlich das beste System ist, das wir haben, sind sie, denke ich, auch bereit, nachher wieder etwas zu leisten, auch das wieder in Kauf zu nehmen. Also Sinnvermittlung und das andere ist einfach mal, muss man sich überlegen, ob man Dienstleistungsmodell da passen, oder? Und wir können auch überlegen, ob man für die Frauen die obligatorisch machen, beispielsweise.
In dem Zusammenhang fragt Maria, dass die Initiative Service Citoyen ja praktisch zustande gekommen ist und morgen soll eingereicht werden. Ist das ein Thema bei Ihnen?
Ja, sicher. Also Dienstleistungsmodell ist sein Thema. Und das sind natürlich jetzt politische Fragen, wie man noch das machen will, wie so ein Service Citoyen. Ich denke, die Absicht ist gut dahinter. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es wirklich gut ist. Aber die Absicht ist gut. Aber dann muss man dann überlegen, ja, kann man den wirklich frei wählen, wo die jetzt in die Feuerwehr oder wo die jetzt was auch immer machen. Ich denke, oder, es gibt immer irgendwo einen Zwang wahrscheinlich, wo man dann sagt, ja, es braucht mindestens so viel in der Armee, es braucht mindestens so viel im Zivilschutz. Oder? Das dürfen wir nicht vergessen. Der Zivilschutz ist heute massiv unteralimentiert. Das wissen die Leute die meisten gar nicht. Aber der Zivilschutz, also das Rettungsorgan der Kantone, die haben enorm Probleme, Leute zu finden, weil viel zu viel in den Zivildienst gehen. Also wahrscheinlich muss man dann auch bei so einem Service Citoyen irgendwo Quoten machen, wo man dann sagt, was so viel Priorität ist, sage jetzt die Armee und nachher der Zivilschutz und nachher die Feuerwehr und dann, oder frei wählen. Wir können ja nicht machen, dass alle zusammen in den Dienst müssen und nachher wollen zum Beispiel alle, irgendwo im Gesundheitswesen arbeiten.
Könnte es denn sein, dass erst Angst vor Verlust von der Sicherheit Leute wieder dazu bringt, dass sie einen Gemeinschaftsdienst leisten, sei es jetzt Militär oder etwas anderes?
Ja, ich denke, das ist schon. Das ist das, was ich auch probiert habe zu sagen am Anfang mit dem Bewusstsein, oder? Wo man jetzt sieht, auch mit den Flüchtlingen, die zu uns kommen aus der Ukraine, plötzlich wird einem bewusst, das könnte ich sein, das könnte meine Familie betreffen. Und ich denke, da merkt man auch wieder plötzlich, ja, vielleicht muss man schon einen gewissen Dienst an der Gesellschaft leisten, damit wir eben die Freiheit haben, wo wir heute haben, dass wir eben in einer gewissen Sicherheit leben können. Und dass das jeder und jede vielleicht muss etwas dazu beitragen und dass das nicht einfach gegeben ist. Oder? Dass man, ja.
Und denken Sie, die Schweizer sind parat für das?
Ja, ich denke es schon. Also der Mensch muss parat. Also ich glaube, der Mensch ist grundsätzlich ist er schon parat, wenn für anderen zu helfen und miteinander etwas zu machen. Da bin ich schon überzeugt. Also das ist ja das Wesen von uns Menschen. Also wir Menschen können ja nicht, wir sind ein Gemeinschaftswesen. Wir können ja gar nicht überleben, jeder für sich allein. Und ich glaube, der Mensch ist schon bereit, seine Stärken für die Gesellschaft und für die anderen zur Verfügung zu stellen. Und am schönsten ist es natürlich, wenn das freiwillig passiert, weil man noch den Sinn dahinter versteht.
Und gleich ist sind so meine Erfahrungen bei Naturkatastrophen. Ohne Krise scheint das schon relativ heikel zu sein.
Das ist so. Und das ist auch interessant. Du hast Naturkatastrophen angesprochen, was das auslöst. Oder? Dass so der Gorgeist, der plötzlich wieder entsteht, wenn er so. Also das Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Krise schweißt zusammen. Das ist so. Und vielleicht haben wir jetzt einfach halt eine kleine lange Zeit gehabt, wo wir keine Krise hatten. Und vielleicht braucht das eine Gesellschaft ab und zu wieder so ein Wachrütteln, dass man wieder auch merkt, hey, wir sind aufeinander gegenseitig angewiesen.
Wobei, da muss man schon aufpassen, dass man nicht zynisch wird, oder?
Absolut. Und das ist ja das Tragische, oder? Das ist ja, oder manchmal fragen mit Leuten, ja, bist du froh, jetzt bekommt ihr mehr Geld in der Armee? Dann muss ich sagen, ja, ich bin froh, dass wir Lücken füllen können. Aber eigentlich, nein, wir wären eigentlich lieber, wir müssten nicht mehr Geld ausgeben. Oder? Das ist wirklich zynisch und das ist das Tragische am Ganzen.
Ja.
Dass wir eben so Situationen brauchen, um einem eben vielleicht wieder wachrütteln.
Ja, ich sehe, die Zeit läuft langsam ab von unserem Gespräch. Ich komme zu meiner letzten Frage. Wenn ich Sicherheit, Rolle von der Armee höre, was muss ich im Kopf behalten? Was darf ich nicht vergessen?
Dass die Armee, die letzte, also die Schweizer Armee, ist die letzte Sicherheitsreserve von unserem Land. Und schlussendlich der letzte Garant von unserem freien, unabhängigen, demokratischen Land. Und noch einmal, unsere Milizarmee ist meiner Meinung nach das beste Mittel. Und wenn das alle hätten, hätten wir Frieden auf dieser Welt.
Wohl, danke vielmals, Herr Müller, für Ihre Gedanken, die uns sicher angeregt haben. Ich danke euch allen fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Wir treffen uns wieder heute in einer Woche, am 1. November, auch wieder vom 6:30 bis 7:30. Dann ist auch wieder ein brutales Thema auf dem Programm. Es geht um den Krieg im Gazastreifen. Unser Thema heisst «Besuch im Heiligen Land» und plötzlich kommen Bomben. Unser Gast ist der Pfarrer Josef Zwissig von Buchs, der zur Zeit des Angriffs der Hamas sich mit einer Reisegruppe in Israel befunden hat. Er wird uns erzählen, was das bei Ihnen ausgelöst hat. Ich freue mich, wenn Sie dabei sein können und hoffe, dass wir wieder ein spannendes Gespräch haben. Und unser Gespräch haben wir auch gemerkt, man könnte lang weiterfahren und darum geht es uns ja immer wie am Sokrates, der mal gesagt hat, wir haben gut diskutiert, wir haben lange nicht alle Antworten gefunden, wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Danke vielmals fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören miteinander. Ethik 22.
Aha.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Das ist schon noch spannend. Ich denke, die Frage zwischen dem, was eine Milizarmee als Stärke hat und dort, wo auch ihre Schwächen drin sind.
Mhm. Ja. Also ich sagte, es ist lustig, ich bin ja in der US Army für ein Jahr. Und dann ist gerade, das war während dem Irakkrieg, also nicht im Irak, ich war in der US Army, in den USA.
Ja.
Und interessant war, was sie mir erzählt, oder Krieger ist, sie waren enorm gut gewesen. Also sie haben den Krieg in der kürzesten Zeit gewonnen gehabt. Und was nachher passiert ist, also die Leute im Irak haben sie empfangen, sie haben Freude gehabt und die Leute haben Erwartungen gehabt. Die Erwartung gehabt, dass jetzt aus dem Irak wird jetzt Hollywood und die werden dann in nächster Zeit auch mit Corvette rumfahren und alles wird gut. Und nachher ist, was passiert, sie haben nachher, also zum Beispiel das Abwassersystem hat nicht funktioniert. Und nein, die nach einer Woche immer noch nicht funktioniert. Nach zwei Wochen nicht, nach einem Monat nicht, nach zwei Monaten nicht. Und irgendwann haben die Leute gesagt, ja, aber was soll das? Oder? Die Amerikaner sind hier, die kommen, die greifen, die erobern uns, aber sind nicht einmal in der Lage, dass die Abwassersysteme wieder funktionieren. Und sie haben noch dort, durch solche Sachen, haben sie noch die Hearts and Minds verloren. Also sie haben noch den Goodwill, den sie bei der Bevölkerung hatten am Anfang, verloren. Und da habe ich immer gesagt, schaut, ich kann euch eins sagen, mit jeder Schweizer Kompanie, egal welche Waffengattung, mir hat immer einen dabei. Der wüsste, wie man eine Sanitäranlage wieder in Stand stellen würde. Wir haben derart viel Wissen bei uns. Und genau so Zeug würde uns nicht passieren, weil wir sind nicht Fachidioten bei uns.
Ja.
Und Das ist ein riesen Vorteil.
Und gleichzeitig stellt sich auch immer wieder die Frage, gleich können wir verteidigen, oder? Also, ich habe das auch erlebt, als ich ins Militär bin, eben, dass wir sehr vieles selber haben können machen. Ja. Und das ist tatsächlich auch etwas vom Spannendsten gewesen, auch die Leute kennenzulernen von verschiedensten gesellschaftlichen Schichten, beruflichen Hintergründen. Ja. Und es ist gleich die Frage immer wieder, was verteidigen wir eigentlich mit dieser Armee?
Also, das ist eine Frage, die ich als Kommandant der Offizierschule, wo ich das mit den Aspiranten auch immer diskutiert. Und was verteidigt ihr? Warum macht der Offizier? Und dann ist immer interessant, in der Regel ist die Antwort als erstes bei einem jungen, angehenden Offizier, 22-Jährige, ja, sie verteidigen das Land, das Vaterland oder irgendetwas. Oder? Und nachher sind wir dann oben ein bisschen auf den Grund gegangen. Oder? Und schlussendlich muss man sagen, nein, wir verteidigen nicht das Land, wir verteidigen wenn schon eine Idee. Die Idee von Freiheit, von Menschenrecht, von Demokratie. Aber ich verteidige nicht das Land und ich erwarte von einem Offizier, dass er, wenn das Land zu einer Diktatur wird oder eben das Menschenrecht verletzt, dann erwarte ich von einem Offizier, dass er sich gegen seine Regierung oder gegen seinen Staat stellt. Und das ist für mich auch Offizier sein. Also wir kämpfen für Werte, für Gerechtigkeit, für Menschenrecht und so weiter, aber nicht für ein Land. Oder? Das können ja nicht dafür, wenn wir in einem Land geboren sind.
Wie kommt das an? Wie kommt das an bei diesen jungen Menschen?
Bei den jungen Menschen kommt es sehr gut an. Dort kommt es sehr gut an. Es ist eher manchmal bei meinen Vorgesetzten nicht so gut angekommen, wenn man staatskritisch ist. Oder wenn man so kritische Ideen reinbringt. Oder?
Und warum?
Ja, es tut natürlich sofort so nach Mitrauter der Führung nicht und so weiter, oder? Also es ist so eine, es hat ja so etwas Aufwieglerisches schon fast. Aber schlussendlich ist ja genau das, was wir brauchen. Wir brauchen doch kritisch denkende, wenn wir irgendwo kritisch denkende Menschen brauchen, dann ist es im Militär, weil niemand sie entscheiden derart eine Tragweite. Also wir entscheiden über Leben und Tod. Und es geht nicht nur darum, dass wir unser Leben riskieren. Wir machen Entscheidungen, wo wir anderen Menschen das Leben nehmen. Und darum brauchen wir kritische Menschen und Menschen, die sich mit Ethik auseinandersetzen. Und nicht einfach nur blinde Befehlsempfänger.
Das ist ja etwas, was am traditionellen Bild von der Armee so ziemlich diagonal widerspricht, weil dort wird ja häufig von Gehorsam geredet, von Befehlsketten, von oben nach unten. Ja. Wie bringen Sie das hinein, in die Strukturen hinein?
Also ich denke, das ist genau, oder Sinnvermittlung, das ist ganz wichtig, dass die Leute verstehen, warum man etwas macht. Und das andere ist natürlich auch, wenn der Mensch Vertrauen hat, also wenn jetzt ich ein Team habe, von mir Unterstellten in der Armee. Und die mir vertrauen, dann sind die auch loyal im Einsatz. Wenn sie wissen, mein Vorgesetzter macht keine unmoralischen Entscheidungen, mein Vorgesetzter, der ist ethisch unterwegs, dann habe ich das Gefühl, dann haben wir im Einsatz das Vertrauen auch, dass man eben dann, wenn man im Einsatz ist mir schon klar, da kann man nicht herhocken miteinander und jeden Entscheid nochmal durchdiskutieren und so weiter. Aber ich denke, wir haben mündige Menschen und das ist ja das Schöne auch dran. Darum finde ich auch eigentlich die Wehrpflicht, obwohl ich sehr für Freiwilligkeit bin, aber finde ich die Wehrpflicht nicht schlecht, weil es kommen dann halt wirklich auch die Leute, die kritisch sind und die eben vielleicht auch die Sache immer wieder hinterfragen. Und ich glaube, dass genau das brauchen wir. Und das macht eine Armee schlussendlich auch stark, habe ich das Gefühl.
Es ist ja spannend, wenn ich Sie privat google, sehe ich ja, Sie haben ja Vorliebe für Piraten. Genau. Und ist das Piratengedankengut, das Sie da auch reinbringen in die Strukturen von der Armee, selbst die Stab vom Armeechef?
Ja, denke schon. Also, oder die Piraten sind natürlich sind sehr missverstanden. Oder? Da könnte ich jetzt noch stundenlang darüber reden, aber Piraten sind eigentlich die Vorläufer von vor Aufklärung. Und das sind eigentlich die grössten Social Justice Warrior gesehen, was es gegeben hat. Und das sind viel weniger Kriminelle gesehen als Sozialreformer.
Das müssen Sie jetzt noch ein bisschen erklären.
Also, Also wieder ganz kurz, ja, also ich weiß nicht, also wir haben heute so ein Bild von den Piraten, wo da sieht man einfach so ein bisschen cool angelegte Leute mit Säbeln, die da plündern und überfallen und morden und so. Und das Bild ist nicht ganz richtig. Das ist, oder man muss sich vorstellen, wenn man im 17. Jahrhundert gelebt hat, in einer Feudalgesellschaft, wo man keine Sicherheit hatte als normaler Mensch. Also wenn man nicht in die Aristokratie geboren worden ist, man hat keine Sicherheit gehabt. Im Gegenteil, man hat die ganze Zeit müssen damit rechnen, dass wenn man etwas falsch macht, dass man gehängt wird oder etwas. Und dass die Leute haben, das ist die einzige Art und Weise, sie können ausbrechen aus dieser Gesellschaft. Und wo sie ausgebrochen sind, haben die neue Gesellschaftsformen aufgebaut. Also das, was die Leute zum Beispiel, die meisten wissen nicht, aber oder die ersten Formen von direkter Demokratie, das haben Piraten gelebt. In Madagaskar, in Nassau, auf dem Schiff. Also beispielsweise ein Captain ist gewählt worden durch die Mannschaft und hat auch abgewählt werden, zu jedem Zeitpunkt, wenn er sich nicht korrekt verhalten hat. Die Leute wissen zum Beispiel auch nicht, dass Piraten ein sehr faires Lohnsystem hatten. Also man hat da nicht irgendwie den Chef bekommt 300 Mal mehr als alle anderen, sondern man hat das ganz super aufgelistet, wer bekommt was. Man hat ein faires Bonussystem gehabt, wo zum Beispiel die Mannschaft entschieden hat, wer hat einen Bonus verdient. Sie haben Krankenversicherung und Unfallversicherung erfunden, und zwar massiv, fast 200 Jahre bevor wir in der Schweiz das hatten.
Ja.
Also, wenn sich jemand verletzt hat, dann hat er gewusst, wenn ich ein Auge verliere, bekomme ich 200 Silbertaler zum Beispiel. Und das war alles schön geregelt. Was auch spannend ist, dass es Frauen gegeben hat als Captain. Also es ist völlig gleich. Man hat absolute Inklusion gelebt. Es hat Behinderte oder Piraten gehabt mit körperlichen Einschränkungen. Also wir kennen das vom Holzbein her, wo Captain gewesen sind. Es hat die Mannschaften waren absolut divers gewesen, also von Afrika, arabischer Raum, es hat Europäer gehabt, alles. Es hat keine Rolle gespielt. Und auch interessant ist zum Beispiel, dass auch die gleichgeschlechtliche Ehe im 17. Jahrhundert haben sie schon gekannt. Oder? Und das ist unglaublich, was sie alles hatten damals. Und es war wirklich eine Reaktion gewesen auf das starre, eben nicht mehr freien und nicht mehr sicheren Umfeld, das man hatte. Und die sind ausgebrochen und haben neue Lebensformen probiert. Und das hat noch die Aufklärung inspiriert.
Und können Sie solche Gedanken gut jetzt in Ihre Arbeit reinbringen?
Ja, ich denke schon. Gerade zum Beispiel eben der partizipative Führungsstil oder transformationale Führungsstil, wo eben Piraten auch gepflegt haben. Oder eben das Miteinander. Oder dass man nicht einfach eine Hierarchie hat, wo oben jemand befiehlt, sondern dass man das ein Miteinander gemacht hat. Also sehr flache Hierarchien gehabt. Man kann eigentlich sagen, sie haben im Einsatz einen klaren Chef Operationen gehabt. Das war der Captain, der hat befohlen. Aber sonst ist es kollektiv gewesen. Also es ist ganz spannend, oder? Also je nach Situation hat der Führungsstil geändert.
Also das heisst, dass das, was ich zum Teil im Weg erlebt habe oder wo ich manchmal auch darüber geschmunzelt habe, nämlich, dass wenn ein Befehl kommt, dass man ihn zuerst diskutiert und dann unter Umständen nicht links rumgeht, sondern rechts rumgeht, in gewissen Situationen heute durchaus ein Erfordernis von der Zeit ist, beziehungsweise eine Aufnahme von einer Idee, die schon im 17. Jahrhundert gelebt worden ist.
Und oder das ist auch, es geht ja nicht nur darum, dass wir einfach nett und miteinander sind und jeder darf etwas sagen, sondern es geht darum, dass wir Erfolg haben. Und statt dass einfach der Chef sagt, wir gehen links, fragt man vielleicht zuerst mal nach, gibt es vielleicht jemanden, der besser wo Fähigkeiten hat, der besser kann Karten lesen kann? Vielleicht ist ja irgendjemand, der etwas weiss und das Wissen abholen. Und das ist ja genau das, was ich das Gefühl habe, gerade in der Milizarmee, das Wissen abholen bei unseren Leuten. Dass sie sich auch beteiligen und das dürfen mitbringen. Es ist nicht so, dass nur weil ich jetzt Offizier bin, dass ich jetzt mega viel gescheiter wäre als meine Soldaten. Oder ich muss herausfinden, wo liegt das Wissen und das nachher zusammennehmen und nachher die besten Entscheidungen fällen. Aber das heisst ja nicht, dass ich, wenn ich Chef bin, der bin, der am meisten weiss.
Das heisst, es könnte noch total cool sein, so wie Sie das schildern, mindestens in Was hat man als Oberst für eine Einheit unter sich? Ich weiß es gar nicht.
Ja,
was
ich noch kann, ist ein Bataillon gewesen,
als
Oberstleutnant.
Also ein Bataillon, Dienst zu machen. Oder wenn Sie die Situation anschauen, wie oft kommt das vor, dass in dieser Art und Weise geführt wird?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, es ist eben immer mehr. Also wirklich der transformationale Führungsstil, der partizipative Führungsstil, wo man wirklich auch das Why erklären, das Warum mit den Leuten und eben die Leute beteiligen, dass sie nachher eben engagiert sind oder dabei. Oder? Nicht nur einfach Ausführende, sondern dass sie Teil der Lösung vom ganzen Organisation richtig werden. Ich denke, es wird immer mehr gemacht. Ja. Weil es eben auch Erfolg bringt. Aber natürlich haben wir auch noch Leute, es braucht natürlich auch gewisse, sagen wir mal, ja, vielleicht nicht Grösse, aber es braucht natürlich auch Mut, wenn man sagt, vielleicht mal, ich weiss etwas nicht als Chef, oder zeigt eine gewisse Vulnerabilität, vielleicht, oder sagt, hey, könnt ihr mir helfen, was habt ihr für Ideen, oder? Viele Chefs haben natürlich das Gefühl, sie dürfen sich das nicht, das darf man nicht zeigen.
Oder? Haben Sie den Eindruck, dass dort dann auch Erfahrungen aus der Privatwirtschaft oder zum Teil aus der Verwaltung, auch für die Armee jetzt fruchtbar werden?
Sicher, also das ist natürlich schon aus dem Privaten, aber, und das darf man einfach auch nicht vergessen, die Truppengattungen, die in den letzten 10, 15 Jahren am meisten gewachsen sind, das sind die Special Forces auf der ganzen Welt. Und Special Forces, die führen genau so. Also das ist ein Team. Und der Spezialist in diesem Team, und die dort zusammen, da wird wirklich nicht mehr in dem Sinn über 17 Hierarchiestufen, sondern dass sie die Spezialkräfte, dass sie hochintelligente, sportliche, fitte Leute, die miteinander Lösungen finden. Und man hat einfach auch gemerkt, dass das erfolgreicher ist. Oder? Und dass das halt, das Preußische, wo halt einfach 1000 Leute haben müssen vorwärts laufen in einer Linie, das funktioniert heute auch nicht mehr. Nicht nur wie der Mensch ist nicht viel anders, aber es funktioniert auf dem Flachfeld nicht mehr. Und das sehen wir übrigens auch spannend in der Ukraine. Die Ukrainer führen mit Auftragstaktik und die Russen führen noch mit der alten sowjetischen Befehlstaktik. Und das ist natürlich, oder? Das hat man gesehen, dass viel. Der russische Soldat ist nicht gleich. Wenn der nicht genau weiss, der macht einfach, was man ihm sagt. Aber er weiß gar nicht, warum. Und wenn dann plötzlich der Plan ändert, dann weiß er gar nicht, was er machen soll. Wir haben ihm einfach gesagt, lauf da vorne, mach das, fertig. Ja. Und der ukrainische Soldat, der denkt selber mit. Das ist der Unterschied zwischen Auftrags- und Befehlstaktik. Und es hat Erfolg.
Das heisst, die Elemente ließen sich ja wahrscheinlich auch wieder denken für neue Sicherheitskonstruktionen, die nicht zwingend Kampf, ja. Militär, Gewalt beinhalten, kann ich mir vorstellen.
Absolut. Also ich glaube, es ist in allen, sei es in der Wirtschaft, überall, oder? Wenn wir die Leute können beteiligen und eben dass sie Teil der Lösung werden und nicht einfach nur einfach Ausführende. Ich glaube, da würden wir viel weiterkommen, überall.
Das gibt ja auch eine enge Verbindung zwischen politischem System, gesellschaftlichem Verständnis und nachher auch militärischem, taktischem Verständnis. Denken Sie, Russland und die russischen Soldaten, die werden sich verändern jetzt über die Zeit? Weil die sehen ja, dass das irgendwo ja mehr oder weniger direkt in den Tod führt.
Ja, also ich kann mir das vorstellen. Es ist jetzt schwierig von unserer Sicht aus, das so zu sehen. Aber jetzt heute habe ich gelesen, dass sie da rechte, scheinbar, wenn das nicht Propaganda ist oder etwas, aber dass sie das ziemlich grosse Effort machen, um neue Rekruten zu finden. Und das ist ja schon noch interessant, oder? Wenn sie plötzlich keine Rekruten mehr finden. Und die Leute nicht mehr wollen. Jetzt machen sie scheinbar ein Effort für Frauen auch in Russland, habe ich heute etwas gelesen. Oder eine Armee funktioniert nur, solange die Soldaten mitmachen. Das muss man sich schon mal überlegen. Oder? Also das ist, ich meine, es sind irgendwelche Chefs oben, die etwas befehlen. Es funktioniert nur so lange, wie die Masse mitmacht. Und wenn die Masse den Sinn nicht mehr sieht dahinter, dann ist vorbei.
Das wäre ja noch spannend, den historisch mal zu sehen, je nachdem, was der Krieg in diesen beiden Ländern bewirkt hat, im Hinblick auf demokratische Entwicklung, politisch-gesellschaftliche Entwicklung, ja, wer mittritt und wer wo dabei ist. Ja. Also, wo man, ja, weil ich höre auch jetzt raus, das ist das Hin und Her oder das sich ergänzen und gegenseitig wieder anregen, auch zwischen unserem politisch-demokratischen System und der Art und Weise, wie die Armee funktioniert und wie sie auf neue Bedrohungslagen sind, also reagiert. Also, ich finde, ja, das ist total spannend.
Ja.
Ja, jetzt ist das wahnsinnig noch 20 Minuten weitergegangen. Danke vielmals. Ich habe das jetzt, das mit den Piraten habe ich also nicht gewusst, das habe ich jetzt. Also, das ist wirklich sehr interessant.
Das ist wirklich, ja, das ist wirklich interessant mit den Piraten. Das ist so etwas, ich finde es sehr inspirierend und ja, aber und man sieht auch dort, oder? Man hat, was auch spannend ist, warum haben sie so ein schlechtes Bild, Piraten? Das ist eben auch noch interessant. Und da habe ich Quellen gefunden, wo der Staat, also die englische Regierung, hat Studien gemacht über die Piraterie und ist noch zum Schluss gekommen. Er hat gesagt, wir müssen schauen, dass wir die Piraterie möglichst schlecht reden können, weil die Gefahr ist, dass der normale Pöbel plötzlich die Freude bekommen könnte, also Demokratie und Gesundheitsvorsorge und so weiter. Wir müssen es so schlecht machen, damit die Leute Angst haben vor dem. Also das ist auch bezeichnet.
Und ja, und das ist machtpolitisch sehr, genau, sehr wohl nachvollziehbar.
Absolut, ja, absolut.
Ja, ja. Also das heisst, man muss immer fragen, auch von was wird schlecht gemacht und was wird gut,
genau,
gemacht
und warum?
Vor welchem Hintergrund.
Ja, genau.
Ja, und ich, genau, glaube, mit der Initiative Service Citoyen, die kommt, ich glaube, da wird die Diskussion jetzt in unserem Land sicher noch einmal angeregt, ja, wie wir, also was wir als wichtige Werte anstellen. Weil das tut mich immer wieder spannend zu fragen, ja, für welche Werte stehen wir ein, wie verstehen wir Gerechtigkeit, wie verstehen, genau, wir eben auch Freiheit, Demokratie. Also das, ich merke immer wieder, das sind ganz, ganz wichtige Fragen, brauche Zeit. Aber es ist natürlich schön, wenn man weiss, die Fragen werden nicht nur in einem Schulzimmer diskutiert, sondern auch in einer Offiziersklasse oder schlussendlich vielleicht auch mal in einem WK oder in einem Kaderkurs.
Ja. Ja, ich denke, das ist jetzt, ich denke, das ist sehr wichtig, dass man das macht. Und ich habe manchmal das Gefühl, auch in der Schulklasse wird es zu wenig diskutiert. Und dass wir auch verstehen, warum machen wir etwas, warum haben wir etwas. Das Gleiche ist auch mit Neutralität. Das, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir jetzt das mal diskutieren.
Mhm.
Also, da kann man unterschiedliche Meinungen haben, aber dass man es wieder mal diskutiert und sich mal bewusst wird, was heisst das überhaupt? Und was heisst das für uns? Ist das gut? Ist es nicht gut? Was hat es für Vor- und Nachteile? Und das Gleiche ist eben mit einer Milizarmee, oder? Wenn man sich mal tiefer auseinandersetzt, mit dem begreift man vielleicht plötzlich, ja, mal, vielleicht ist es gleich nicht so schlecht, dass wir alle Dienst leisten, oder? Aber dass wir eben eine Milizarmee haben, nicht eine Profiarmee.
Ja, ja, und wenn wir merken, also ich glaube schon auch, was Sie sagen, wir müssen wissen, warum was wir etwas machen.
Mhm.
Und wir müssen das können so benennen, dass es nicht einfach, jetzt ein bisschen böse, wenn ich sage, nur einfach ein Slogan ist, sondern dass ich, ja, dass ich dem Knochen auch noch ein bisschen Fleisch dran umgehen und weiss, was er bedeutet. Und ich glaube, ich höre das auch stark raus, dass es auch immer wieder ein Hinterfragen von bisherigen Abläufen, Strukturen ist.
Ja.
Und aufgrund von dem gemeinsamen Ziel oder auf dem gemeinsamen Warum dann auch möglich kann sein, die Führungsstruktur aufzubauen, die entsprechend funktioniert.
Ja.
In dem Sinn wird es spannend sein, nicht nur wie sich die Schweizer Armee entwickelt, sondern natürlich auch, wie das vis-à-vis und wie das hin und her geht zwischen unserer demokratischen Struktur, das neue Parlament, das wir haben seit dem Sonntag, und die militärische Entwicklung angesichts von der Sicherheit, ja, oder Verunsicherung unserer Gesellschaft. Das, genau, wird sicher spannend.
Ja.
Mal!
Genau. Ja,
danke vielmals, Herr Müller. Das ist
jetzt, merci euch.
Danke, sehr spannend gewesen. Vielleicht hören wir uns wieder ein. Sie sehen, ja, es hat einen Haufen Applaus auch schon gegeben. Und
merci.
Ich hoffe, es hören auch die einen und anderen noch nachher. Und vielleicht hören wir uns ja wieder mal auf einem Armee-Podcast.
Genau, genau.
Alles Gute auf jeden Fall.
Bis alles zum Gute. Anderen Mal. Danke. Merci vielmals.
Wiederhören.
Miteinander.
Merci. Ethik 22.
Aha.